Von arabischen Alchemisten zu schottischen Freiheitskämpfern, Königen und Mönchen. In meiner allerersten Folge reisen wir weit in der Geschichte zurück, zu den Ursprüngen des Single Malt Whiskys. Jetzt geht's los. Hallo, moin und herzlich willkommen zu We Free Dramcast, dem Podcast zu meinen Whisky-Tastings, bei dem es um die Geschichte und die Geschichten rund um den Single Malt Scotch Whisky geht. Und vor allem geht es natürlich um die Geschichten, die ich sonst in meinen Tastings immer abkürzen muss, damit zumindest noch ein kleines bisschen Zeit bleibt, um den einen oder anderen Whisky auch wirklich zu probieren. Und wie im Cold Opener schon angekündigt, wird es heute sehr historisch. Denn was eignet sich besser für die erste Folge eines Story-Driven Whisky Podcasts als die Anfänge des Whiskys selbst? Natürlich muss ich vorwegnehmen, dass es völlig unmöglich ist, der Erfindung von Whisky irgendeine Jahreszahl oder einen bestimmten Ort zuzuschreiben. Die Iren und die Schotten streiten sich bis heute und ich will mich da auf keinen Fall auf irgendeine Seite schlagen oder zwischen die Fronten geraten. Was man festhalten und feststellen kann, ist, dass das erste Bier vor 6000 Jahren in Mesopotamien, dem heutigen Irak, von den Sumerern hergestellt wurde. Und dass vor 5500 Jahren, also gar nicht so viel später, die ersten rudimentären Destillationsapparate verwendet wurden. Die waren natürlich wirklich noch sehr rudimentär, weil man da einfach einen Wollballen über die Flüssigkeit gehalten hat, die man erhitzt hat, sodass sich dann das Destillat in dem Wollballen gefangen hat und wenn ich den Wollballen ausgedrückt habe, hatte ich meine destillierte Flüssigkeit. Aber den griechischen Seefahrern hat es total getaugt. Die haben nämlich einfach das Salzwasser, in dem die so rumgeschippert sind, erhitzt, haben darüber einen Wollballen gehalten. Die Flüssigkeit, die verdunstet ist, also das Wasser ohne das Salz, hat sich darin gefangen. Und wenn man das dann ausgedrückt hat, dann hatte man trinkbares Wasser. Total gut für so Seefahrer, die ja das Salzwasser, in dem sie rumfahren, nicht so richtig gut trinken können. Mal abgesehen von den Seefahrern kann man aber wirklich feststellen, dass die Menschheit schon immer versucht hat, dort wo sie ist, aus dem was sie hat, Stärke oder zuckerhaltige Flüssigkeiten herzustellen, um die zu vergären oder zu destillieren. Man kann sich das sehr schön angucken. Man hat Trauben zu Wein gemacht. In Georgien kann man den Weinbau sogar bis 5800 vor Christus nachweisen. Man hat Gerste zu Bier gemacht. Man hat Agaven zu Tequila und Mezcal gemacht. Aus Mais hat man Bourbon gemacht. Aus Reis hat man Sake gemacht. Ihr seht also, überall auf der Welt hat man das, was vor der Tür gewachsen ist, versucht, entweder zu destillieren oder zu vergären. Deshalb ist es so schwer zu sagen, wer was wo zuerst erfunden hat. So ein bisschen wie sich Hamburg und Berlin heute darum streiten, wer die Currywurst erfunden hat. Man kann es einfach nicht sagen und wenn man ehrlich ist, ist es auch so ein bisschen egal. Was man machen kann, ist sich historische Funde anzugucken. Auch wenn wir wissen, dass die mit Sicherheit nicht das Älteste sind, was es tatsächlich gab. Aber es ist das Älteste, was wir finden konnten. Der älteste Nachweis, den wir finden konnten. Und wie es der Zufall so will, sind wir da bei einer Geschichte rund um William Wallace und die passt einfach perfekt, wenn wir über Schottland und Whisky reden, dass wir dann auch ein bisschen über den guten William reden können. Dem einen oder anderen Zuhörer mag der Name William Wallace vielleicht nicht sagen, aber so viel sei schon mal vorweggenommen. William Wallace war einer der wichtigsten und bekanntesten Schotten überhaupt und um euch ein kleines bisschen auf die Sprünge zu helfen, um wen es dabei geht, hört euch doch einfach mal das hier an.
I'm dying in your bed many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Ich glaube, so langsam wisst ihr, um wen es geht. Das war natürlich ein Auszug aus dem Film Braveheart. Und durch diesen Film wurde der Freiheitskämpfer William Wallace gespielt vom Australier Mel Gibson. Alleine darüber kann man schon diverse Stunden füllen. Das einige Schotten es dann doch ein bisschen komisch finden, dass gerade in Australien ihren wichtigsten Freiheitskämpfer und Volkshelden porträtiert. Aber naja, wir wollen uns ja nicht um den Hollywood-William kümmern, sondern wir wollen uns die historische Figur ansehen. Und diese historische Figur William Wallace wurde durch diesen Film Braveheart extrem berühmt und über Schottland hinaus eigentlich weltberühmt. Und auch diesen Ausspruch, diesen Schrei, den ihr am Ende hört. Alba Gubra, übersetzt Schottland für immer, ziert seitdem diverse Oberarme von Schotten und wurde auch bei manchen Fußballtrikots der schottischen Nationalmannschaft eingenäht. Also das Mir San Mir der Schotten, was übrigens Gälisch ist, falls sich der eine oder andere gefragt hat, was das für eine Sprache ist. Es ist Gälisch und Gälisch wird uns in dieser und den nächsten Folgen mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal begegnen. Aber bleiben wir erstmal bei William. Habt ihr ihn nochmal vor Augen? Ich helfe nochmal kurz nach. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Und, habt ihr ihn wieder vor Augen? Ja, das könnt ihr sofort wieder vergessen. Denn das ist historisch mehr als fragwürdig. Man möchte nicht sagen, eigentlich totaler Quatsch. Was das ist, ist eine moderne, romantische Vorstellung und Inszenierung der Schotten, die wir zum einen Hollywood zu verdanken haben und vor allem aber Sir Walter Scott. Denn das Bild, das wir heute von den Schotten haben, hat eigentlich Sir Walter Scott in seinen Büchern geschaffen. Und dieses romantische Bild von den Schotten wird am Ende des Films auch nochmal sehr deutlich. In the year of our Lord, 1314, Patriots of Scotland, starving and outnumbered, charged the fields of Bannockburn. They fought like warrior poets. They fought like Scotsmen. Und Warrior Poets hat mit William Wallace und den Schotten des 13., 14. Jahrhunderts nun wirklich relativ wenig zu tun. Wie wichtig Sir Walter Scott war und warum er so wichtig für die Schotten war, werde ich euch in Episode 3, wenn es dann um die Geschichte von George Smith und Glenlivet geht, nochmal etwas detaillierter näher bringen, weil da geht es dann auch um die Schlacht von Culloden und eben dieses Verbot der gälischen Sprache und des Dudelsackspiels. Und da war Sir Walter Scott einige Jahrhunderte später dann maßgeblich daran beteiligt, das Image und die Brand der Schotten doch wieder etwas positiver zu gestalten und zu dem zu machen, was wir heute unter den Schotten verstehen. Aber genau, das sei verschoben und wir bleiben jetzt erstmal beim echten William Wallace. Der echte William Wallace lebte nämlich im 13. Jahrhundert, also 1270 bis 1305 und hat keinen Kilt getragen. Denn der Kilt kam erst 300 bis 400 Jahre später, so 16. bis 17. Jahrhundert in Mode und der echte William Wallace hatte auch kein bemaltes Gesicht. Das waren nämlich die Pikten und die Pikten haben sich auch nicht nur das Gesicht bemalt, sondern die haben sich den ganzen Körper bunt tätowiert und sind dann mit ihrem bunt tätowierten Körper nackt in die Schlacht gegen die Römer gezogen. Und diese bunt zutätowierten Hünen haben die Römer derartig beeindruckt, dass sie sie Picti genannt haben, die Bemalten. Aber auch die haben nichts mit William Wallace zu tun, weil wenn die gegen die Römer gekämpft haben, war da so zwischen 100 und 500 nach Christus. Und wie gesagt, William Wallace war mal gute 700 Jahre später. Okay. Das alles ist aber William nicht, sondern William lebt im 13. Jahrhundert und William ist einer der Anführer im Widerstand gegen Edward I. von England. Edward, der König von England, erdreistet es sich nämlich, Anspruch auf den schottischen Thron zu erheben. Aber wie kommt Edward denn eigentlich darauf, dass er auch Anspruch auf den schottischen Thron hat? Naja, im ausgehenden 13. Jahrhundert gibt es so eine Verkettung von tragischen Ereignissen, die am Ende dazu führen, dass die Frage, wer der rechtmäßige schottische König ist, zumindest sehr offen oder sehr schwierig lässt. Und da ist Edward dann sofort zur Stelle und weiß, sich da ins Spiel zu bringen. Und weil diese Geschichte so spannend ist und quasi aus Game of Thrones zu sein scheint, wage ich mal den kurzen Exkurs und lege euch mal dar, wie es dazu kam und was es mit Edward und William und dem schottischen König zu der Zeit auf sich hat. Alexander III. Ist seit 1249 König von Schottland. Und jetzt kommt meine erste Whisky-Referenz. Das ist der Alexander, nachdem Dalmor seinen King Alexander Whisky benannt hat. Ein übrigens fantastischer Whisky, der allerdings für 150 Euro, glaube ich, nicht ganz günstig ist, aber sehr, sehr gut und eben nach genau diesem König benannt. Einer der Ur-Ur-Ur-Vorfahren von Dalmor hat dem König nämlich bei der Jagd einmal das Leben gerettet und seitdem dürfen die aus Dankbarkeit das königliche Wappen, den Hirschen, selber in ihrem Wappen tragen. Und bis heute ist der Hirsch als Wappen auf den Flaschen von Dalmor zu sehen. Aber uns interessiert ja jetzt erstmal was anderes. Alexander III. Seit 1249 König von Schottland und seit 1262 im Clinch und ab und an auch wirklich im offenen Krieg mit Norwegen. Denn wie so oft geht es den Schotten und den Norwegern darum, wer hat denn eigentlich Herrschaft über die Hebriden? Das ist auch so ein Krieg, der ja ewig viele Jahrhunderte hin und her ging und uns in der Folge, wo wir uns Isla und dem Lord of the Isles widmen, vor allem nochmal begegnen wird. Nach so ein paar Scharmützeln und Hin- und Hergehandel und so weiter gibt es 1266, also 4 Jahre später, den sogenannten Frieden von Perth, in dem sich beide Parteien einigen, dass die Schotten die Hebriden bekommen, aber die Orkney-Inseln unter norwegischer Herrschaft bleiben. Die Orkney-Inseln, auch das nochmal bei den Lord of the Isles, dann viel ausführlicher und detaillierter. Die Orkney-Inseln waren immer schon sozusagen die Hauptstadt der Wikinger und spielen bis heute eine sehr, sehr besondere Rolle, weil sie immer noch so halb norwegisch, halb schottisch, offiziell gehören sie zu Schottland, aber irgendwie nicht so richtig. Und was eben auch dazu führt, dass der Highland Park Whisky, der ja von den Orkney-Inseln kommt, in seinem Marketing extrem auf diese Wikinger-Herkunft einzahlt. So nennen die ihre Core-Range nicht einfach nur 10, 12 und 18 Jahre, sondern der 10-Jährige ist der Viking Scars, der 12-Jährige ist der Viking Honor und der 18-Jährige ist der Viking Pride. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass den gar nichts anderes einfällt als ihre Wikinger-Vergangenheit. Aber die Orkney-Inseln sind erstmal zu vernachlässigen. Alexander III. Hat die Hebriden unter seiner Herrschaft und im Frieden von Perth eigentlich genau das erreicht, was er wollte. Alles cool. Aber so richtig will es nicht funktionieren und deswegen macht Alexander das, was eben ein König zu der Zeit gemacht hat, um seine Herrschaft in anderen Regionen zu manifestieren. Er verheiratet seine Tochter Margarete mit dem norwegischen König Erik II. Und hat damit direkten Einfluss, nicht direkten, aber zumindest auch Einfluss auf den norwegischen Thron. Wenn man sich das so anguckt, klingt es eigentlich ziemlich perfekt, sehr gut eingefädelt. Leider, leider kommt es im März 1286 zu einem tragischen Unfall. Alexander III. Ist auf dem Weg von Edinburgh nach Hause, nach Kinghorn, wo seine Frau auf ihn wartet. Und es ist eine regnerische, neblige Nacht. Und alle sagen ihm, ach, dann bleib doch lieber noch in Edinburgh. Und er will aber unbedingt nach Hause zu seiner Frau. Reitet los, ist im Prinzip dann auch schon fast da, als plötzlich sein Pferd in der Nähe einer Klippe stolpert und Alexander in den Tod fällt. Und damit der schottische König verstorben ist. Aber alles nicht so schlimm. Ja, ihr kennt das ja, the king is dead, long live the king. Kommt halt der nächste nach. Stellt sich raus, es ist nicht mehr so richtig viel übrig. Seine Tochter, die er mit dem norwegischen König verheiratet hat, ist ein paar Jahre vorher schon gestorben. Alexanders zwei andere Kinder sind auch schon gestorben. Viele davon ohne Nachkommen. Und die einzige, die jetzt noch übrig ist, ist Margaretes Tochter, die, um es komplett kompliziert zu machen, auch Margarete heißt. Und sie ist die einzige, die noch übrig ist als Nachkommen von Alexander. Und was auch ein bisschen schwierig ist, sie ist erst 3 Jahre alt. Aber es hilft ja nichts. Dann wird eben eine 3-Jährige, die Prinzessin von Norwegen ist, auch Königin von Schottland. Das nächste Problem ist, man kann natürlich eine 3-Jährige zur quasi Königin von Schottland machen. Man kann sie aber nicht regieren lassen. Wie soll sie das machen? Deswegen wurde sie auch erstmal nicht nach Schottland geholt, sondern ist in Norwegen geblieben und sollte dann, wenn sie alt genug ist, nach Schottland geholt werden und dort gekrönt werden und wirklich auch als regierende Königin eingesetzt und herrschen. 4 Jahre später, als sie 7 Jahre alt ist, ist es dann soweit und sie soll nach Schottland kommen und dort gekrönt werden. Und im Hintergrund reibt sich schon Erik die Hände, weil er hat Post bekommen vom englischen König Edward I., der gesagt hat, hier, du hast doch da so eine Tochter, die jetzt bald Königin von Schottland wird. Was hältst du denn davon, wenn wir die Tochter mit meinem Sohn verheiraten? Dann haben wir da oben ein Königspaar und wir haben beide Einfluss und Herrschaft über Schottland. Was natürlich, die Norweger haben schon immer gegen Schottland gekämpft und wollten dort Herrschaft haben. Und die Engländer sowieso, für beide mega gut. Und die schottische Königin ist zu der Zeitpunkt 7 Jahre alt, kann sich also auch nicht wirklich dagegen wehren. Also einigen sich die beiden, Edward und Erik, darauf, dass ihre Kinder miteinander verheiratet werden, sobald sie in Schottland sind und Margarete zur Königin gekrönt wird. Leider wird Margarete auf dieser Überfahrt von Norwegen nach Schottland krank und überlebt die Überfahrt nicht und stirbt interessanterweise, ironischerweise vor den Orkney-Inseln und kommt nicht lebend in Schottland an. Und damit ist das Problem völlig perfekt, denn wir haben keine Nachkommen des vorhergehenden schottischen Königs Alexander III. Alle sind tot. Und es gibt einen Vertrag zwischen dem norwegischen König und dem englischen König, also Erik II. Und Edward I. darüber, dass sie ja die Kinder verheiraten wollten und jetzt damit eigentlich Anrecht auf den königlichen Thron haben in Schottland. Die Schotten sagen, naja, die sind ja nicht gekrönt worden und sie ist nie Königin gewesen. Und Edward sagt, naja, doch, schon. Perfekte Voraussetzungen für jahrzehntelange Kriege darüber, wer der Herrscher von Schottland ist. Und genau in dieser Zeit lebt William Wallace. Und William Wallace als echter Schotte hat natürlich ein großes Problem damit, dass Edward I. als Engländer Oberhaupt der Schotten werden soll und schottischer König werden soll, und versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Und in dem Zusammenhang kann man eigentlich wirklich sagen, William war ein Schotte, wie er im mittelalterlichen Buche steht. Krieger, Widerständler, Aufwiegler, übelst brutal und absoluter Britenhasser. Um das mit dem Britenhass ein bisschen plastischer zu gestalten. In der Schlacht bei Stirling 1297 steht William Wallace dem englischen Schatzmeister Hugh Cressingham gegenüber. Und Hugh Cressingham fällt in dieser Schlacht. Sobald William und seine Männer das mitkriegen, machen sie sich sofort über die Leiche von Hugh Cressingham, ziehen ihr die Haut ab und zeigen die Stücke als Symbol des Sieges in mehreren schottischen Städten. Außerdem packen sie sich einfach noch ein paar Hautfetzen ein und tragen sie mit sich, um sich und andere immer daran zu erinnern, wie sehr sie die Briten hassen. So ein Typ war William und kein Warrior Poet. Jetzt haben wir es mit dem Geschichtsexkurs fast geschafft. Ein Jahr später, wir sind im Juni 1298. Und im Juni 1298 steht William Wallace im Battle of Black Earnside mal wieder den Engländern gegenüber. Diesmal dem Earl of Pembroke. Und ich will es gar nicht so spannend machen, natürlich werden die Engländer vernichtend geschlagen. Und um den Sieg zu feiern, ziehen William und 300 seiner Männer in ein nahegelegenes Kloster, um sich dort ein bisschen auszuruhen und wieder aufzupäppeln. Und dieses Kloster ist ziemlich berühmt, denn in diesem Kloster war auch schon ein paar Jahre vorher Alexander III. Zu Besuch. Und dieses Kloster ist die sogenannte Lindos Abbey am Ufer des Tay. Die Mönche, die hier gewohnt haben, waren Benediktinermönche aus dem Tironeserorden. Und für alle, die sich mit den Mönchsorden im 13. und 14. Jahrhundert nicht so auskennen, das waren Orden französischen Ursprungs, die sich der harten Arbeit, also dieses Ora et Labora, was ihr vielleicht schon mal irgendwie im Geschichtsunterricht oder so gehört habt, danach haben die sich wirklich sehr stark gerichtet und hatten sich der harten Arbeit und einem einfachen und praktischen Leben verschrieben. Die Tironeser, die dort gelebt haben in diesem Kloster, waren also Steinmetze, Schmiede, Zimmerleute, Gärtner, Bildhauer, Maler und so weiter und haben dieses Kloster, in dem sie gewohnt haben, nicht einfach nur bewirtschaftet, sondern sie haben das komplett selber gebaut. Das Wissen können und die Manpower war ja vorhanden. Und das Interessante, nur so mal am Rand, ist, dass zu der Zeit ja nur Geistliche lesen und schreiben konnten und somit auch Wissen weitergeben konnten. Und so war es für Handwerker oder zumindest für angehende Handwerker, die einen bestimmten Handwerksberuf lernen wollten und in dem gut werden wollten, gar nicht so abwegig, dass sie einfach gesagt haben, ja gut, dann werde ich halt jetzt Mönch und trete hier den Tironesern bei, weil die sind richtig gute Handwerker. Da kann ich echt ein guter Zimmermann werden oder ein guter Steinmetz. Die haben das richtig drauf. Und so wurden Leute dann einfach Mönch und haben dort diese Berufe gelernt, weil sie anderweitig eben nicht auf dieses Wissen Zugriff hatten. Okay, die Mönche dort waren also sehr bekannt für ihr handwerkliches Fachwissen, aber nicht nur für die handwerklichen Hausbau- und Gartenbaufähigkeiten, sondern auch für ihre Fähigkeiten in Medizin, Brau- und Destillierkunst. Wer hätte es gedacht? Wir kommen der Sache näher. Und hier in der Lindos Abbey tranken William und seine Männer von einem Holy Burn, über das William gesagt haben soll:
They may take our lives, but they'll never take our freedom!
Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, dass der Wein in Frankreich nicht ansatzweise so gut schmeckt wie dieses Holy Burn oder wie das, was da aus der Holy Burn läuft, kommt. Viel hat es dem guten William leider nicht genutzt, denn ein paar Jahre später, 1305, wurde William dann, wie sich's für einen richtigen Märtyrer gehört, für eine ordentliche Geldsumme verraten und dann von den Engländern gefangen genommen und natürlich zum Tode verurteilt. Aber einfach nur tot war natürlich den Engländern angesichts dessen, was William war und was er bis dato so alles den Engländern zugemutet hatte, nicht genug. Man musste ein Exempel statuieren. Und das haben sie gemacht. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Der gute William wurde zunächst erst einmal fast zu Tode gehängt. Dann bei lebendigem Leibe, also bei noch gerade so lebendigem Leibe, kastriert und ausgeweidet. Und besagte Körperteile, die man entfernt hat, wurden noch vor seinen Augen verbrannt, bis er dann endlich nicht mehr durchgehalten hat und verstorben ist. Nachdem er dann endlich gestorben ist, wurde sein Körper zerstückelt. Seine Arme und Beine wurden zur Abschreckung nach Newcastle, Berwick-upon-Tweed, Stirling und Perth geschickt. Und sein Kopf wurde prominent auf der London Bridge aufgespießt, sodass jeder sehen soll, wie es Verrätern und Aufwiegelern gegen die englische Krone ergeht. Aber sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein und die Engländer haben damit leider genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie machen wollten. Nämlich nicht Abschreckung der Schotten, sondern Einigkeit im Hass gegen die Engländer. Und in den kommenden Jahren holten sich die Schotten, angeführt von Robert the Bruce, Burg um Burg und Stadt um Stadt von den Engländern zurück. Und so war es auch die Lindos Abbey, die 1306 Austragungsort eines geschichtsträchtigen Treffens dreier Ritter wurde. Hier schworen sich nämlich Sir Gilbert Hay of Arran, Sir Neil Campbell of Lockhart und Sir Alexander Seton, dass sie den rechtmäßigen König, nämlich Robert the Bruce, and his crown to the last of their blood and fortunes verteidigen würden. Und dieses Versprechen haben sie gehalten. Bis im Juni 1314 in der Schlacht von Bannockburn rund 9000 Schotten ca. 25.000 Engländern gegenüberstanden und diese besiegt haben. Und damit war Stirling Castle, die letzte von England gehaltene Burg in Schottland, gefallen, die englische Armee aus Schottland vertrieben und Robert the Bruce endgültig ein schottischer Nationalheld. Aber zurück zu Abby und ihrem Holyburn. Natürlich ist das Wort Burn hier ja eher als Bächlein zu übersetzen, aber ich habe mich gefragt, warum schmeckt das Wasser aus einem Bächlein besser als französischer Wein, was ja William Wallace offensichtlich so gesagt haben soll. Außerdem wissen wir doch, dass die Mönche, die dort gearbeitet haben, sehr gut in der Brau- und Destillierkunst waren. Hat es sich bei dem Burn vielleicht doch um irgendwas Gebranntes gehandelt? Oder gab es da schon irgendwie so ein kleines Bächlein, was da floss, aus dem aber vielleicht nicht unbedingt Wasser kam, sondern, na, ihr wisst schon, heiliges Wasser? Naja, wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen, ist, was ungefähr 200 Jahre später, 1494, in einer Exchequer Roll steht. Das ist so eine Art Steuerbescheid, in der festgeschrieben wurde, wer was vom König bekommen hat. Und in dieser Exchequer Roll ist die Rede von der Lindos Abbey und einem Bruder John Corr. Und dieser John Corr wurde in diesem Steuerbescheid vom damaligen schottischen König King James IV. Höchstpersönlich beauftragt, aus 8 Balls of Malt Aquavitae herzustellen. Quasi Stroh zu Gold zu spinnen. Balls, zu Deutsch Bowle, ist, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ein altes mittelalterliches Volumenmaß. Umgerechnet sind also 8 Balls, 8 Bowle, ungefähr 500 Kilo Gerste, die Bruder John Corr hier für den König in Aquavitae verwandeln sollte. Und dieses Aquavitae hat es wirklich in sich. Einem alten überlieferten Text zufolge hat es nämlich diverse positive Eigenschaften. So kann es zum Beispiel das Altern verlangsamen, die Jugend stärken, der Verdauung helfen und die Knochen und Zähne vom Klappern bewahren. Und jetzt ist die Frage, warum erzähle ich euch von diesem Aquavitae? Also, die Bezeichnung Aquavitae ist insofern schon mal sehr spannend, weil Aquavitae lateinisch ist und übersetzt Lebenswasser heißt. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich zu Beginn der Folge mal erwähnt habe, dass die Menschheit schon immer versucht hat, aus den ihr gegebenen Mitteln eine zuckerhaltige Flüssigkeit herzustellen, die sie dann vergären oder destillieren können. Und jetzt haben wir da so ein Aquavitae, was ja doch sehr ähnlich dem heute noch gebräuchlichen Wort Aquavit ist. Und Aquavit gibt es vor allem im nordeuropäischen Küstenraum. Es wird aus Kümmel und Dill hergestellt. Wodka zum Beispiel ist russisch und heißt übersetzt Wässerchen und wird nicht, wie man es denkt, aus Kartoffeln hergestellt, sondern hauptsächlich schon aus Weizen und Roggen. Und in 1494 hat man in Schottland Aquavitae eben aus Gerste gemacht. Aber 1494 hat in Schottland nur der Klerus Latein gesprochen und die schottische Bevölkerung hat Gälisch gesprochen. Und auf Gälisch wird aus Aquavitae, also dem Lebenswasser, Uschgebehe oder kurz Uschgebe. Und im Laufe der Jahre und Jahrhunderte wurde aus Uschgebe Uschgi. Und von da ist es natürlich dann nicht mehr weit zum Whisky. Und in der Tat, im Jahre 1730 wird dann zum ersten Mal in einem Brief das Wort Whisky auch wirklich geschrieben. Um das alles nochmal auf den Punkt zu bringen. Hier in der Lindos Abbey befindet sich also der älteste schriftliche Nachweis für die Herstellung von dem, was man heute als Whisky bezeichnet. Und diverse Funde bei archäologischen Ausgrabungen 2018 haben das auch bestätigt. Darunter die wohl älteste Bier-zu-Whisky-Destillationsanlage überhaupt, inklusive Überresten von Kohle, Gerste, Hafer, Weizen und entsprechender Tonware. Und fast hätten wir davon gar nichts erfahren. Denn als der heutige Eigentümer Drew Mackenzie Smith die Lindos Abbey Farm von seinem Großvater geerbt hat, hat er natürlich gewusst, was da in seinem Vorgarten steht und dass es sich dabei um die Ruinen des namensgebenden Klosters handelt. Aber was das so jetzt genau ist, wusste er nicht. Also was man wusste war, dass es eben jetzt nur noch eine Ruine war, weil sie im Verlauf des 16. Jahrhunderts und den Aufständen, angeführt von John Knox, vielleicht habt ihr von dem auch schon mal gehört, sozusagen der Martin Luther, der Schotten, der durchs Land gegangen ist und die Kirche reformiert hat und mit alten kirchlichen Gebäuden nicht sonderlich pfleglich umgegangen ist, um nicht zu sagen, sie zerstört hat. Und dieser Reformation ist eben auch die Lindos Abbey zum Opfer gefallen. Deswegen stehen davon eben nur noch Ruinen. Aber für so einen Vorgarten ist das ja auch nicht schlecht. Und als dann irgendwann in den 90ern die Whisky-Koryphäe Michael Jackson vor der Tür von Drew stand und behauptet hat, dass sich die Wiege des schottischen Whiskys in seinem Garten befindet, hat der nicht schlecht gestaunt. Aber, wie schon gesagt, diverse archäologische Funde in den letzten Jahren und Ausgrabungen haben genau das bestätigt. Und jetzt befindet sich hier seit 2017 wieder eine Brennerei. Und seit 2018 verwandelt sie wieder Stroh zu Gold, also Gerste, zu New Make Spirit und Aqua Vitae. Aber der Vergleich mit dem Gold ist gar nicht so schlecht, denn 2020 wurde der New Make Spirit der Lindos Abbey als der beste Schottlands ausgezeichnet. Aber nicht nur deswegen lohnt sich ein Besuch der Lindos Abbey, sondern weil hier, in der Wiege des Scotch Single Malt Whisky, wieder Whisky hergestellt wird. Und zwar so wie damals vor 500 Jahren. Und Michael Jackson hat wirklich nicht Unrecht, wenn er diesen Ort zur Pilgerstätte für Whisky-Liebhaber erklärt. Das war's mit der ersten Folge We Free Dramcast. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Aqua Vitae der Lindos Abbey mal selber zu probieren, dann kommt gerne zu mir ins Tasting. Wann und wo das nächste stattfindet, findet ihr auf meiner Webseite wefreedram.com oder auf Instagram und Facebook. Folgt mir gerne, schreibt mir gerne und teilt mich, wenn es euch gefallen hat. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss und Slangeva!